SR Info. Bilanz am Mittag.
Unfall oder Anschlag? Diese Frage stellt sich nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs über Litauen. Gleich unser Thema. Außerdem sprechen wir über den überraschenden Ausgang der Präsidentschaftswahl in Rumänien. Und wir schauen dahin, wo der bei uns gesammelte Plastikmüll teilweise landet. In Malaysia nämlich. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Deutsche Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor, Zitat, unkonventionellen Brandsätzen, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Zudem soll im DHL-Logistikzentrum Leipzig im Juli ein aus dem Baltikum verschicktes Paket Feuer gefangen haben, weil es einen Brandsatz enthielt. Das ist die Folie, auf der die Ereignisse in der litauischen Hauptstadt Vilnius heute zum Teil betrachtet werden. An dem Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens Vilnius abgestürzt. Auch in Deutschland ermitteln nun die Sicherheitsbehörden. Zur Lage in Vilnius, Julia Weschenbach.
Es ist noch dunkel in Vilnius, als plötzlich in der Nähe des Flughafens ein ohrenbetäubender Krach zu hören ist. Kurz darauf wird der Himmel von Flammen erleuchtet. Ein Frachtflugzeug stürzt am frühen Morgen kurz vor der Landung in ein Wohngebiet, verfehlt nur ganz knapp ein Haus. Am Ort des Geschehens bot sich Rettungskräften und Polizei ein chaotisches Bild. Trümmer überall, Pakete verstreut. Arunas Paulauskas von der Polizei: Das Flugzeug ist komplett zerstört und die Ladung, die es transportiert hat, ist über ein ziemlich großes Gebiet verstreut. Die Polizei hat mit den Ermittlungen am Tatort begonnen. An Bord der Maschine der Fluglinie Swift Air, die im Auftrag von DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs war, 4 Menschen. Einer der Piloten kommt laut der litauischen Polizei bei dem Absturz ums Leben. Der andere soll bei Bewusstsein sein. 2 Crewmitglieder kommen ins Krankenhaus. Zu ihrem Zustand ist zunächst nichts bekannt. Von den Überlebenden erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Absturzursache. Noch einmal Polizeisprecher Paulauskas: Höchstwahrscheinlich handelt es sich entweder um einen technischen Fehler oder menschliches Versagen. Aber wir sind keine Luftfahrtexperten und können zu diesem Zeitpunkt nichts Näheres sagen. Bislang wissen wir nur, dass das Flugzeug im Sinkflug war und die Landebahn nicht erreicht hat. Der Absturz wirft Fragen auf, denn gerade wird in Litauen ermittelt. Zu Paketen mit Brandsätzen, die mit Frachtflugzeugen von dem baltischen Land aus in andere westliche Länder verschickt worden sein sollen. Dazu gab es Anfang des Monats unter anderem in Litauen Festnahmen. Sabotage, womöglich aus Russland? Darush Jauniškis, Direktor der litauischen Staatssicherheitsbehörde, sagt: Ohne Zweifel können wir Terrorismus nicht ausschließen. Wir haben davor gewarnt, dass gewisse Dinge in Zukunft passieren könnten. Wir sehen, dass Russland aggressiver geworden ist. Aber wir können bislang noch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Dafür haben wir zu wenig Informationen. Unternehmen und ihre Mitarbeiter vor solchen Vorfällen zu schützen, sei nicht ganz einfach, sagte Jauniškis. Wir haben einige Maßnahmen ergriffen, um solche Vorfälle zu verhindern. Wir haben mit DHL und anderen Unternehmen gesprochen. Sie sind gewarnt worden. Es ist aber sehr schwierig zu managen, weil sehr raffiniert vorgegangen wird und es sehr viele Pakete gibt. Die Bedrohung ist in Europa und der ganzen Welt gestiegen. Wir arbeiten unermüdlich, aber wir können nicht ausschließen, dass manche Fälle durchgehen. Auch DHL äußerte sich am Vormittag noch nicht zur Unfallursache. In einem schriftlichen Statement hieß es nur, eine Untersuchung sei im Gange.
Also noch keine Klarheit zum Absturz eines Transportflugzeuges im Auftrag von DHL in Litauen. Julia Weschenbach war das. Alles andere als die ganz große Zustimmung wäre heute ein weiterer Schnitzer im Wahlkampfauftakt der SPD. Die hat ja einen Verzicht von Verteidigungsminister Pistorius gebraucht, um sich mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidat anzufreunden. Der Bundesvorstand will den amtierenden Kanzler heute nun also nominieren. Evi Seibert über die K-Frage in der SPD.
Eigentlich hat Olaf Scholz schon zu Beginn seiner Kanzlerschaft gesagt, dass er nicht nur 4, sondern gern 8 Jahre machen möchte. Bei dem Wahlsieg, den er damals hingelegt hat, klang das gar nicht mal so abwegig. Aber wir alle wissen, es kam anders. Seine Ampelregierung ist geplatzt und der Kanzler in Umfragen mittlerweile so unbeliebt wie kaum ein anderer Politiker. Auch seine Partei, die SPD, dümpelt bei Werten um die 14%. Ein solches Wahlergebnis würde für rund die Hälfte der SPD-Bundestagsabgeordneten das Aus im Parlament bedeuten. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann der Ruf nach Boris Pistorius kommen würde. Denn der SPD-Verteidigungsminister ist in den Umfragen der beliebteste deutsche Politiker, und zwar seitdem er im Amt ist. Wenn wir als SPD ein solches Ass im Ärmel haben, warum nicht diese Karte spielen, fragten sich viele. Erst leise, dann zunehmend lauter. Diese Diskussion nahm genau dann Fahrt auf, als Kanzler Scholz am anderen Ende der Welt war, beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro. Die beiden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken ließen die Debatte laufen. Und Boris Pistorius legte sich nicht eindeutig fest bei der Frage, ob er denn kandidieren würde. Noch während der Kanzler in Rio war, gab es eine Krisensitzung der SPD. Und dabei muss wohl allen klar geworden sein, dass nun schnell eine Entscheidung getroffen werden muss. Die kam am Donnerstag in Form eines Videos. Darin erklärte Boris Pistorius, dass er nicht als Kanzlerkandidat für die SPD antreten will und dass er seine Partei bittet, die Debatte zu beenden und geschlossen hinter Olaf Scholz zu stehen. Heute nun wird Olaf Scholz offiziell von der SPD-Führung als Kanzlerkandidat nominiert. Er will in den Wahlkampf gegen CDU-Chef Friedrich Merz ziehen mit dem Versprechen, ein besonnener und regierungserfahrener Kanzler zu sein, der vor allem auf den sozialen Zusammenhalt in der SPD achten will und im Ukraine-Krieg weiterhin vorsichtig handeln will.
Bundeskanzler Scholz soll es also irgendwie schaffen, sich und die SPD im Kanzleramt zu halten. Im Bundestag hat seine Regierung seit dem Bruch mit der FDP ja keine Mehrheit mehr. Und nun stellt sich bei einigen Projekten die Frage, ob man sie vielleicht mit Teilen der Opposition beschließen kann. Dazu gehört auch einiges aus dem Bereich Finanzen, der seit dem Rauswurf von FDP-Chef Lindner ja vom Scholz-Vertrauten Jörg Kukies verantwortet wird. Der will unter anderem noch das Gesetz zum Abbau der kalten Progression durchs Parlament bringen. Die bezeichnet den Effekt, dass man mit Tariferhöhungen mit dem Gehalt auch in der Steuertabelle steigt und dann am Ende ungefähr so weit ist wie vorher, wenn man die Inflation berücksichtigt. Also eigentlich eine Art schleichende Steuererhöhung. Uli Haug.
Grundsätzlich sind auch CDU und CSU für den Abbau der kalten Progression. Doch mit automatischer Unterstützung kann Olaf Scholz bei seinem Vorhaben nicht rechnen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, nennt die Gründe.
Also Stand heute kann ich mir das kaum vorstellen. Das hängt damit zusammen, dass wir zum einen keinen beschlossenen Haushalt haben. Zum zweiten ist sowohl die kalte Progression als auch die Frage des Kindergeldes in einem größeren Gesetzespaket enthalten, nämlich dem Steuerfortentwicklungsgesetz.
Und dieses Steuerfortentwicklungsgesetz enthält aus Sicht der Union neben dem Abbau der kalten Progression und dem Kindergeld noch andere Maßnahmen, denen man keinesfalls zustimmen will. Hinzu kommen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bundeshaushalts 2025. Der werde von vielen Verfassungsrechtlern als verfassungswidrig eingestuft, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Union, Thorsten Frey. Nach Angaben von Neufinanzminister Jörg Kukies ist die steuerliche Entlastung bei der kalten Progression und die Erhöhung des Kindergelds im Haushalt gegenfinanziert.
Die Bundesregierung hat alle Maßnahmen getroffen, alle Vorsorge auch im Haushalt getroffen. Das würde auch ermöglichen, dass wir das Grundgesetz treu machen. Und jetzt sprechen wir mit den Fraktionen, um zu schauen, ob wir eine Mehrheit dafür im Parlament bekommen.
Am Wochenende hatten sich Kukies Vorgänger, FDP-Chef Lindner, und die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mia Litsch, offen dafür gezeigt, im Bundestag die kalte Progression noch zu reformieren. Schnell dürfte es allerdings nicht gehen. Finanzminister Kukies rechnet mit einer Entscheidung kurz vor Weihnachten, nachdem Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag gestellt hat.
Darauf bereiten wir uns jetzt sehr intensiv vor und sprechen mit den betroffenen Fraktionen und hoffen da, dass alle sich am Ende einigen werden, dass wir die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger dringend entlasten müssen.
Letztlich ist es wohl im Interesse aller Parteien, inflationsbedingte Steuererhöhungen zu vermeiden und die sogenannte kalte Progression abzubauen. Gerade vor der anstehenden Bundestagswahl.
Uli Haug war das aus Berlin. Femizid. Unter diesem Begriff versteht man ein Tötungsdelikt an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Rund 85.000 Frauen und Mädchen sind laut Vereinten Nationen im vergangenen Jahr Opfer von Femiziden geworden. Etwa 60% seien von Partnern oder Angehörigen getötet worden. Das bedeutet, dass es alle 10 Minuten ein Todesopfer geschlechtsspezifischer Gewalt durch den Intimpartner oder ein anderes Familienmitglied gebe. Anlässlich des heutigen Internationalen Tags zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen hat die CDU-Fraktion im Saarländischen Landtag eine Gesetzesinitiative angekündigt für eine elektronische Überwachung von Gewalttätern. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann zur Frage, ob es in Deutschland eigentlich genug Schutz und Hilfe gibt für Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind.
Nein, es gibt bundesweit zu wenig Frauenhausplätze zum Beispiel. Deutschland hat sich verpflichtet, die sogenannte Istanbul-Konvention umzusetzen und die besagt, dass es für 10.000 Frauen rechnerisch 2,5 Frauenhausplätze geben muss. Der evangelische Pressedienst hat gerade bei allen Bundesländern mal nachgefragt, wie es damit aussieht und dabei ist rausgekommen, kein einziges Bundesland erfüllt diese Quote. Bremen liegt als einziges Land zumindest nah dran, aber die meisten sind weit davon entfernt. Am schlechtesten ist die Versorgung mit Frauenhausplätzen in Sachsen-Anhalt und dem Saarland. Im vergangenen Jahr waren übrigens bundesweit rund 30.000 Frauen und Kinder in Frauenhäusern oder Schutzwohnungen untergebracht.
Die Ampelkoalition hatte vor ihrem Bruch ein sogenanntes Gewalthilfegesetz geplant, das für mehr Beratung und für mehr Hilfe sorgen soll. Unter anderem soll der Bund Frauenhausplätze mitfinanzieren. Aber auch das ist mit dem Ampel-Aus nun in Frage gestellt.
Jetzt will die Restregierung aus SPD und Grünen das Gesetz am Mittwoch im Kabinett verabschieden und möglichst noch vor der Bundestagswahl im Februar durch den Bundestag bringen. Dafür braucht die Regierung aber die Unterstützung der Union. Und deswegen hat die SPD-Fraktion heute nochmal zum Orange Day speziell an die Unionskolleginnen appelliert. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Allerdings muss man sagen, die beiden Frauenpolitikerinnen Dorothee Bär und Silvia Breher von der Union, die klingen heute eher zurückhaltend. Die fordern eine Gesamtstrategie, bei der nicht nur Hilfsangebote ausgebaut werden. Und sie wollen zum Beispiel auch mehr Aufklärung über das Thema und härtere Strafen für Täter.
Eva Ellermann über die Pläne zum Schutz von Frauen. Heute ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Da sprechen wir gleich über die brisante politische Lage in Rumänien nach der Präsidentschaftswahl gestern. Und wir schauen nach Malaysia, wo massenhaft deutscher Plastikmüll landet. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges vom Tage in Kürze mit Isabel Tentrup.
Die Stimmung in der Saarwirtschaft hat sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer im November nochmals deutlich verschlechtert. Der IHK-Lageindikator brach demnach um 7 Punkte auf -3,5 Zähler ein. Damit liegen die Lageeinschätzungen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 wieder im negativen Bereich. Verantwortlich dafür sind laut IHK die schwachen Umsätze in den Kernbranchen der Saarindustrie wie dem Maschinenbau und der Stahlbranche. Eine positive Trendwende ist nicht in Sicht. Für die kommenden 6 Monate fiel der IHK-Erwartungsindikator um 4,6 Punkte auf -20 Zähler und liegt damit tief im roten Bereich. In Deutschland setzen immer mehr Unternehmen auf künstliche Intelligenz. Laut Statistischem Bundesamt nutzt mittlerweile jede 5. Firma KI-Technologien. Innerhalb eines Jahres haben die Statistiker einen Anstieg um 8% registriert. Wie sich zeigt, kommt KI vor allem im Marketing und in Dienstleistungsprozessen zum Einsatz. Und zwar wesentlich häufiger in Großunternehmen als in kleinen und mittelgroßen Betrieben. Als Gründe, auf künstliche Intelligenz zu verzichten, werden oft fehlendes Wissen und Unklarheit über die rechtlichen Folgen genannt. Der reduzierte Fahrplan bei der Saarbahn bleibt noch länger bestehen. Das teilte das Unternehmen dem SR mit. Ursprünglich sollten die Einschränkungen nur bis kommenden Freitag dauern. Nun bleibt der Fahrplan noch bis zum 20. Dezember abgespeckt. Wie die Saarbahn GmbH erklärte, werden aber ab Dezember 2 Fahrzeuge wieder in Betrieb gehen. Dadurch könnten etwa morgens im Schüler- und Berufsverkehr 2 aneinander gekoppelte Bahnen fahren, um das Platzangebot zu erhöhen. Für eine Rückkehr zum normalen Fahrplan fehlten aber noch Fahrzeuge. Der US-Luftwaffenstützpunkt in Spangdahlem plant ab heute bis zum 11. Dezember wieder Nachtflüge. Nach Angaben der Pressestelle sind die Flüge Teil des Trainings einer Jagdstaffel. Ziel sei es, die Qualifikation und Einsatzbereitschaft der Piloten zu sichern. Laut der Airbase in der Eifel werden die Flüge die Ruhezeiten nicht beeinträchtigen. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis sucht wieder Menschen in Saarbrücken, die Filmschaffenden einen Schlafplatz anbieten können. Festivalleiterin Böttger betonte, die Rückmeldungen seien durchweg positiv. Wer an der Aktion Betten für Filmschaffende teilnehme, erhalte entweder 2 Gutscheine für einen Kinobesuch oder Tickets für die Filmparty nach der Preisverleihung. Die 46. Ausgabe des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis findet vom 20. bis 26. Januar statt.
SR Info.
Es sind die bekannten Themen wie Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Eskalation im Nahen Osten, mit denen sich heute die Außenminister und Ministerinnen der G7-Staaten befassen. Aus Deutschland reist Annalena Baerbock zu dem Treffen in Italien. Zur Gruppe der 7 gehören 7 große demokratische Industrienationen von den USA über europäische Staaten bis Japan. Und die italienische Regierung, die den G7-Vorsitz innehat, die setzt beim Thema Nahost einen durchaus heiklen Aspekt auf die Tagesordnung. Markus Zambale.
Wie umgehen mit dem internationalen Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu? Vor allem die Bundesregierung steckt hier in einer Zwickmühle und ringt noch um ihre Position. So hält Deutschland eigentlich große Stücke auf den Internationalen Strafgerichtshof und kann den Haftbefehl gegen Netanyahu wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen eigentlich nicht ignorieren. Gleichzeitig ist es mit Blick auf die Geschichte schwer vorstellbar, dass ein israelischer Regierungschef bei einem Besuch in Deutschland verhaftet werden könnte. Die Außenminister und Ministerinnen der G7 beraten heute und morgen in der mittelalterlichen Stadt Fiuggi östlich von Rom. Es geht neben der Lage im Nahen Osten auch um Russlands Krieg gegen die Ukraine. Zu den Krisen weltweit kommen innenpolitische Turbulenzen in 2 wichtigen G7-Staaten. Die USA stehen vor Donald Trumps 2. Präsidentschaft. Die amerikanische Außenpolitik wird damit wohl unberechenbarer. Und Deutschland ist nach dem Bruch der Ampelregierung und mit der Aussicht auf eine Neuwahl sehr mit sich selbst beschäftigt.
Am Freitag gab es gute Nachrichten für Rumänien, das noch immer zu den ärmsten Ländern in der EU zählt. Wie Bulgarien kann es offenbar ab Januar Teil des Schengen-Raumes zum kontrollfreien Grenzverkehr werden. Das war lange ein wichtiges Ziel. Diese Orientierung nach Westen in den letzten Jahrzehnten finden aber offenbar nicht alle gut. Das scheint sich zumindest bei der gestrigen Präsidentschaftswahl gezeigt zu haben. Eine Wahl, bei der es wesentlich um die Außen- und Sicherheitspolitik geht, denn die wird wiederum wesentlich vom Staatschef bestimmt, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist. Ja, und nach dieser ersten Runde liegt vor der Stichwahl nun ein Mann vorne, der da nicht erwartet wurde, Rechtsaußen Calin Ceaușescu. Frage an den ARD-Korrespondenten Oliver Schosch in Wien. Herr Schosch, wer ist denn der Mann und für was steht er?
Ja, Calin Ceaușescu wird der rechte TikTok-Kandidat genannt. Also die großen Medien hatten ihn weitgehend ignoriert. Niemand hatte ihn auf der Liste, dass er es in die Stichwahl schaffen könnte. Also war er eben vor allem auf TikTok aktiv. Er ist da aufgefallen mit Propaganda gegen den Westen, hat immer sowas erzählt wie Rumänien sei erniedrigt und auf den Knien und müsse wieder stolz aufstehen. Er hat rumänische Faschisten des Zweiten Weltkriegs verherrlicht und eben auch gesagt, er ist für Frieden in der Ukraine, aber meinte damit die volle Unterstützung Russlands. Also ein Putin-Freund, wenn man so will. Er ist Agrarwissenschaftler und Tiermediziner und er hat es wirklich geschafft, durch so rechte Propaganda über TikTok wirklich die Leute für sich zu gewinnen und hat dann die Wahl ja eigentlich relativ deutlich gewonnen, hat 22% geholt. Ja, und um Platz 2 gibt es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die beiden Kandidaten haben 19%.
Mhm. Bleiben wir zuerst mal beim jetzt vorne liegenden. Wenn Sie sagen, er ist sehr Putin-freundlich, war denn das Thema Ukraine das dominierende in diesem Wahlkampf? Man muss ja wissen, Rumänien grenzt ja immerhin an die Ukraine.
Naja, es war eines von vielen Themen. Also Rumänien ist eigentlich mehrheitlich auf der Seite der Ukraine. Die Rumänen haben große Skepsis gegenüber Russland, denn sie fürchten auch, dass Russland irgendwann mal Moldau angreifen könnte. Und die Republik Moldau ist ja auch rumänischsprachig. Da haben die Rumänen auch eine große Nähe dazu. Deswegen ist Putin eigentlich nicht sonderlich beliebt in Rumänien oder zumindest nur so bei einem kleinen Teil der Bevölkerung. Deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass er trotz so einer Putin-Nähe dann gewinnen konnte. Da haben dann wahrscheinlich auch viele andere populistische Themen. Also den Stolz der Rumänen ansprechen und eben auch so ein bisschen EU-Skepsis und sowas hat dann wahrscheinlich noch mehr gezogen als jetzt die Putin-Nähe.
Nun muss Ceausescu noch in eine Stichwahl in 2 Wochen. Gegen wen?
Ja, das ist jetzt eben ein spannendes Rennen. Also bis zuletzt war es Kopf an Kopf, beide 19% geholt. Auf der einen Seite der aktuelle Premier Marcel Ciolacu von den Sozialdemokraten, die schon lange regieren, die auch aktuell regieren. Den wird aber Korruption vorgeworfen in den letzten Jahren. Und auch 19% hat die liberal-konservative Elena Lasconi von der Reformpartei Rettet Rumänien. Und jetzt heißt es, dass sie einige tausend Stimmen oder wenige tausend Stimmen nur vor ihm liegt, aber dass es immer mehr danach aussieht, dass sie in die Stichwahl kommt. Und das wäre dann schon spannend. Dann hätten wir nämlich eine Stichwahl ums Präsidentenamt zwischen einem rechtsradikalen Putin-Freund und einer Frau von der Reformpartei, also zwischen 2 Politikern, die gegen die aktuelle Regierungskoalition sind.
Ja, und die Regierungskoalition könnte sich ja vielleicht auch noch mal ändern, denn bis zur nächsten Stichwahl ums Präsidentenamt findet noch eine Parlamentswahl statt, nämlich am kommenden Sonntag. Was wird denn da erwartet?
Ja, das ist eben sehr spannend. Könnte dann auch eine Signalwirkung sein. Also im Moment haben wir so eine Art große Koalition zwischen der liberal-konservativen PNL-Partei von Csuka und auch dem aktuellen Präsidenten Johannes. Die waren ja eigentlich immer gegen die Sozialdemokraten, gegen die PSD, die ja als korrupt gilt. Und das war dann eine große Enttäuschung für viele Rumänen, als die dann irgendwann einfach gesagt haben, aus pragmatischen Gründen, dass wir eine stabile Regierung haben, machen wir eine große Koalition mit den Sozialdemokraten, also mit der Partei, die wir vorher immer bekämpft haben. Und da waren dann eben viele enttäuscht und hatten so das Gefühl, die 2 großen Parteien schließen sich jetzt zusammen. Früher haben sie sich bekämpft, jetzt schließen sich zusammen und machen gemeinsam Korruption. Und das hat dann auch zum Erstarken der rechten Aur geführt und eben wahrscheinlich auch zum Erstarken eines solchen rechten Kandidaten wie Calin Georgescu, der 23% holt, und der Aur-Chef George Simion, der hat 14% geholt. Der war ja eigentlich der Favorit, um in die Stichwahl zu gehen, aber er war dann etwas gemäßigter als Georgescu, deswegen hat Georgescu ein bisschen mehr gezogen. Aber die beiden zusammen haben so ein Potenzial von so knapp 40%, 2 weit rechts stehende Politiker. Ja, es könnte dann interessant werden bei dieser Wahl, auch ein deutlicher Rechtsruck dann bei der Parlamentswahl ist zu erwarten.
Informationen zur Umwälzung der politischen Landschaft im EU-Land Rumänien nach der gestrigen ersten Runde der Präsidentschaftswahl waren das von ARD-Korrespondent Oliver Schosch, und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Die globale Plastikvermüllung ist ab heute Thema in Busan in Südkorea. Dort beginnt die letzte Verhandlungsrunde für ein UN-Plastikabkommen. In Deutschland sammeln wir Plastikmüll ja fleißig und schicken ihn dann teilweise in die weite Welt. Circa 90.000 Tonnen Müll schipperten vergangenes Jahr aus Deutschland nach Malaysia. Das südostasiatische Land hatte der Welt vor 5 Jahren die rote Karte gezeigt, wollte den unsortierten Plastikmüll nicht mehr annehmen und hat sogar schon mehrmals Container mit illegalem Müll wieder zurückgeschickt. Deutschland verarbeitet zwar immer mehr Plastikmüll hier im eigenen Land, doch im vergangenen Jahr hat sich unsere Exportmenge nach Malaysia wieder um 1/3 erhöht, sagt das Statistische Bundesamt. ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston hat sich rund um die malaysische Hauptstadt Kuala Lumpur das Müllbusiness angeschaut.
Die Umweltaktivistin Puyi Wong steckt bis zu den Knöcheln in Plastikmüll. Was hier liegt zwischen Palmölplantagen, ist vor allem Müll aus Europa. Sie zeigt auf eine Packung mit deutscher Schrift.
Und hier kannst du klar sehen, der Müll ist importiert.
Malaysia ist der 2. wichtigste Abnehmer von deutschem Plastikmüll. Ob diese Packungen direkt aus Deutschland kommen oder über Umwege hier gelandet sind, unklar. Puyi war erst vor kurzem hier. Seitdem sind die Müllberge weiter gewachsen. Ein Haufen steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt auf. Ganz in der Nähe des Hafens von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur.
Es ist ein großes Problem, und das alles wegen diesem wertlosen Plastik, das nicht recycelt werden kann. Ich kann nicht glauben, dass dieser Müll einmal um die halbe Welt geschippert wurde, nur um hier verbrannt zu werden, worunter unsere Leute leiden.
Der Müll sei bereits in einer Fabrik in Malaysia bearbeitet worden. Was hier lande, damit haben die Unternehmen nichts anfangen können. Die Entsorgung in der Natur umsonst.
Das macht mich sehr, sehr sauer. Und ich bin frustriert, weil das passiert so häufig.
Malaysia ist grundsätzlich bereit, Plastikmüll zu importieren, wenn er sauber und zu recyceln ist. Dann ist er ein wertvoller Rohstoff für die heimische Industrie. Kann zu Textilien, Straßenpollern oder Bänken weiterverarbeitet werden. Aufgrund von Korruption und gefälschten Papieren kommen jedoch auch immer wieder Container mit nicht recycelbarem Plastik ins Land, erklärt ein Mitarbeiter der Hafenbehörde von Port Klang.
Der Händler oder Empfänger deklariert es einfach als etwas anderes, etwa als Haushaltsware.
Kontrolliert werden auf dem langen Transportweg vor allem die Papiere, selten der Inhalt. Selbst wenn einer der vielen Container kontrolliert wird, kann sich hinter der ersten Reihe sauberen Mülls viel Illegales verbergen, erklärt der Manager des Hafens Subramaniam Karupia.
In den meisten Fällen ist das alles sehr gut versteckt. Kriminelle arbeiten mit Handelsfirmen, fiktiven Unternehmen. Die einzige Lösung dafür ist, den Export aus dem Ursprungsland zu stoppen.
Das wünschen sich viele in Malaysia. Auch eine Frau, die ganz in der Nähe von mehreren Recyclingunternehmen und illegalen Deponien lebt. Wenn dort Müll verbrannt wird, ziehen die krebserregenden Gase bis zu ihrem Haus. Sie hat Angst, dass die Luft sie und ihre Familie krank macht.
Besonders abends, wenn sie den Müll verbrennen, ist der Geruch schlimm. Wir haben das Gefühl, unser Hals wird ganz trocken erschmerzt. Wir wollen diesen Müll nicht hier in Malaysia.
Die Plastikreste, die zwischen Bäumen und Büschen aufgetürmt liegen, werden von Sonne und Regen zersetzt, bei Unwettern in den angrenzenden Fluss gespült. Im Körper von Menschen in Malaysia wurde im weltweiten Vergleich am meisten Mikroplastik gefunden.
In dem Moment, wo du Plastik exportierst, verlierst du komplett die Kontrolle. Weil wir wissen, wenn es hier ankommt, wird es vielleicht nicht recycelt.
Sagt Pu Yi Wong vom Basel Action Network, eine weltweit arbeitende Nichtregierungsorganisation, die sich für die Einhaltung der Regeln zum Plastikhandel einsetzt. Exportländer wie Deutschland dürften ihre Verantwortung nicht an der Grenze abgeben, sondern müssten sicherstellen, dass der Müll auch wirklich ordentlich recycelt wird. Dass Deutschland seine Müllexporte mit zu seiner Recyclingquote zählt, findet die Umweltschützerin Augenwischerei. Selbst beim ordentlichen Recycling bleiben viele Reste, die von malaysischen Firmen nicht immer ordnungsgemäß entsorgt werden, sondern in Flüssen oder auf illegalen Mülldeponien landen, wie der in der Nähe des Hafens von Kuala Lumpur.
Jennifer Johnston. Schauen wir noch aufs Wetter. Am Nachmittag dicht bewölkt und zum Teil kräftiger Regen bei 15 bis 19 Grad. Dazu vereinzelt Sturmböen. In der Nacht sind noch Schauer möglich. Tiefstwerte dann 8 bis 5 Grad. Und morgen am Dienstag teils bewölkt, teils sonnig und nur einzelne Schauer. Höchstwerte 7 bis 11 Grad. Das war's von der SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Ich sage Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die Irish Times kommentiert den Abschluss des UN-Klimagipfels im aserbaidschanischen Baku. Viele gefährdete Länder werden dem Ergebnis nur widerwillig zugestimmt haben, da sie wissen, dass es nicht ausreicht, wenn man bedenkt, dass beispielsweise allein der Hurrikan Helene die USA bis zu 250 Milliarden Dollar an wirtschaftlichen Verlusten und Schäden verursacht haben könnte. Ein großes Manko ist die Tatsache, dass nicht weiter auf der im vergangenen Jahr vereinbarten Zielsetzung der Abkehr von fossilen Brennstoffen aufgebaut wurde. Darüber dürften Klimaaktivisten bestürzt sein, die sich zunehmend Sorgen über den Einfluss machen, den Lobbyisten der fossilen Brennstoffwirtschaft bei den UN-Klimagipfeln auszuüben scheinen. Die belgische Zeitung De Tijd äußert sich skeptisch. Es wurden Absprachen getroffen über einen internationalen Markt für Emissionszertifikate, der es leichter machen soll, Klimainvestitionen in den Ländern zu tätigen, in denen sie sich am meisten auszahlen. Und die reichen Länder sollen in den nächsten 10 Jahren Klimaschäden in armen Ländern ausgleichen. Das ist gut, nur diese Summe ist zu gering. Und die Absprachen sind rechtlich nicht bindend, bestenfalls entsteht durch sie ein gewisser diplomatischer Druck. Doch der kümmert die beiden wichtigsten Länder der Welt wenig. Die USA, wo Donald Trump in 2 Monaten Präsident sein wird, und China, das sich bei diesen Verhandlungen zum Club der armen Länder zählt, die Geld bekommen sollen, statt anderen zu geben. Die britische Financial Times schreibt, dass der größte Teil der Entwicklungsländer die Vereinbarung, wenngleich nur zögerlich, unterstützte, spiegelt die politischen Realitäten wider. Dazu gehört das Gerangel um Geld in den Industrieländern. Der Deal von Baku zeigt, dass die Suche nach zusätzlichem Geld für den Klimaschutz Fahrt aufnimmt und sich auch auf Aktivitäten richtet, die früher in politischer Hinsicht als zu heikel galten, darunter der internationale Verkehr. Nun werden Regierungen ermutigt, innovative Finanzierungsquellen zu erschließen, wie zum Beispiel Kohlenstoffabgaben auf den Schiffs- und Luftverkehr. In einer idealen Welt würde dazu ein sinnvoller globaler CO2-Preis gehören. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz mahnt, Bis im Februar nächsten Jahres müssen die Mitgliedstaaten ihre Einsparpläne für den Zeitraum bis 2035 einreichen. An der 30. UN-Klimakonferenz in Belém sollen die Verhandler kommenden November diese dann zu einem globalen Fahrplan formen. Belém liegt im vom starken Rodungen betroffenen Regenwald im Norden Brasiliens. Brasiliens Präsident Lula da Silva hatte vor einer Woche am G20-Treffen alle Staaten dazu aufgerufen, ihre CO2-Emissionen schneller als bisher angekündigt zu senken. Doch die globale Klimadiplomatie wird auch künftig nur funktionieren, wenn die Staaten sie ernst nehmen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.